Wir sind hauptsächlich im 22. Kapitel in Apostelgeschichte. Falls du eine Bibel dabei hast, kannst du gerne dorthin blättern. Meine erste Frage, ja, habe ich doch drauf. Was hilft dir im Leben, die Stürme im Leben zu meistern, zu bewältigen, manchmal einfach auszuhalten? Das war so in der Richtung, was Simon schon gesagt hat. Ich hatte keine Antwort. Oder man kann das anders sagen: Was ist deine Bewältigungsstrategie? Deine Coping-Strategie für solche. Bitte? Dankbar zu bleiben. Wer war schon durchs Watt gewandert? Habe ich das richtig gesagt? Wir haben es ähnlich geschafft, letztes Jahr, Susan? Ja, wir haben es ähnlich geschafft, rechtzeitig dorthin zu sein. Und wir sind durch Watt gewandert, barfuß. Ich fand es interessant. Wenn ihr das schaffen könnt, auf dem Nordsee, das ist am Nordsee hier in Deutschland, ihr müsst dort ankommen, wenn das Wasser weg ist. Es gibt Ebbe und Flut. Und wenn Flut da ist, kannst du nicht dort wandern, weil Wasser da steht. Aber wenn Ebbe ist, da geht das Wasser Kilometer weit nach draußen, aufs Meer. Und man kann durchs Watt. Ist so wie sandige, wie würdet ihr das beschreiben? Sandige Böden oder Sand, ja. Aber überhaupt gibt es, bitte?
Das ist halt der Meeresboden.
Meeresboden, ja. Aber es ist nicht so weich, dass man einsinkt. Man kann obendrauf schon laufen. Und es gibt überall kleine Löcher. Das fand ich ganz interessant. Und ich habe bemerkt, wenn ich nur auf die Löcher geschaut habe, bin ich immer wieder falsch abgebogen oder weiter nach draußen. Ich muss immer ab und zu, nicht immer, aber ab und zu meine Augen nach oben richten und schauen, wohin wir wollten. Wir wollten am Strand so parallel zum Strand laufen, sodass wir nicht ertappt worden sind und weit draußen sind, wenn das Wasser wieder reinkommt. Das ist für mich ein Sinnbild, was ich heute ansprechen will. Was Paulus eigentlich durch sein ganzes Leben macht. Wir sehen das immer wieder. Jetzt ist Paulus in Jerusalem. Und ohne Animation, hier ist unsere Karte nochmal. Bis Norden und dann ist er wieder zurück. Und ist wieder in Jerusalem. Und er ist im Tempel gesehen. Aber anstatt ihn dafür zu loben oder zu ehren, dass er die jüdischen Bräuche und Rituale einhält, denken sie sofort, die Leute, dass er diesen heiligen Ort geschändet hat. Sie hatten ihn nämlich in der Stadt schon gesehen, in Jerusalem, Stadt Jerusalem, schon gesehen mit einem heidnischen Bruder, Gläubigen. Und sie nahmen an, er hat diesen Mensch auch in den Tempelbereich mitgenommen. Das hat er nicht gemacht. Sie haben das nur gedacht, hat er gemacht. Es kommt zu einem Aufruhr, eine große Menge von Menschen waren so aufgeregt und Paulus wird vor dem Tempel geschleppt. Und seine Ankläger versuchen, ihn zu töten. Das ist in Kapitel 21 am Ende, die zweite Hälfte. Ihre Überzeugung, dass Gott sich nur um die Juden kümmert, war so stark, dass sie voreilige Schlüssel über Paulus gezogen haben. Paulus, der Juden und Heiden gelehrt und bekehrt hatte. Zum Glück hörte der römische Kommandant der Stadt diesen Lärm und er eilte sich dorthin, um sich diese Sache anzuschauen, was ist jetzt los in der Stadt. Und seine Anwesenheit verhindert schließlich den Tod des Paulus, denn die Menge hat auf ihn geprügelt und wollten ihn töten, tatsächlich, sagt der Text. Und dann aufgehört haben, als sie die Soldaten gesehen haben. Und der Kommandant fesselt Paulus und will ihn wegführen. Aber die Menge ist um die Soldaten und Paulus und Kommandant, sie sind so eng, dass Paulus und die Soldaten kommen nicht durch und sie tragen ihn dann. Ich weiß nicht wie. Ich kann mir vorstellen, sie heben ihn auf die Schulter und tragen Paulus zu der Kaserne oder irgendwas in der Nähe da. Paulus, bevor sie reingehen in der Kaserne, bittet mit dieser Menge zu sprechen. Und der Kommandant ist überrascht. Was, du kannst Griechisch? Ja. Er hat angenommen, dass Paulus eine ägyptische Art Terrorist war, der schon Aufstände gezettelt hat in der Gegend. Und er hat nur angenommen, dass es diese Ägypter. Aber sobald er Griechisch gesprochen hat, wusste er, okay, sein Griechisch ist nicht keine ausländische Sprache, er kann das. Wer bist du denn? Und Paulus sagt ihm, ich bin ein Jude aus Tarsus. Und Paulus dreht sich um, dann ist erlaubt, hat das erlaubt, dass er mit der Menge sprechen darf. Er dreht sich um und wendet jetzt auf Hebräisch zu diesen Menschen. Lass uns lesen, was er sagt. Ich finde es ganz spannend. Ich habe seine ganze Predigt oder Rede hier heute, weil ich fand es so gut, was er sagt und wie er das gesagt hat. Liebe Landsleute, auf Ukrainisch auch übrigens, liebe Brüder und Väter, hört, was ich zu meiner Verteidigung zu sagen habe. Als sie merken, dass er in ihrer Muttersprache zu ihnen redete, wurde es noch stiller. Und Paulus fuhr fort. Ich bin ein Jude wie ihr. Geboren wurde ich in Tarsus in der Provinz Cilizien. Aber aufgewachsen bin ich hier in Jerusalem. Mein Lehrer war kein geringer als Gamaliel. Bei ihm erhielt ich eine gründliche Ausbildung in dem Gesetz, das uns von unseren Vorfahren hier überliefert ist. Und ich kämpfe leidenschaftlich für Gottes Ehre. Genau so, wie ihr alle es heute tut. Merkt ihr, was er hier macht? Dieser Eifer für Gott war es auch, der mich dazu trieb, mit allen Mitteln gegen die neue Lehre vorzugehen und ihre Anhänger mit unerbittlicher Härte zu verfolgen. Männer wie Frauen ließ ich verhaften und ins Gefängnis bringen. Der hohe Priester und der gesamte Ältestenrat können das bestätigen. Von ihnen ließ ich mir sogar Empfehlungsbriefe an die jüdischen Gemeinde in Damaskus geben. Ich reiste in jene Stadt, um auch dort die Anhänger der neuen Lehre festzunehmen und sie dann in Ketten nach Jerusalem bringen zu lassen, wo sie bestraft werden sollten. Auf dem Weg nach Damaskus, es war gegen Mittag, wir hatten die Stadt schon fast erreicht, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab mich eine unbeschreiblich helle Glanz, sodass ich geblendet zu Boden stürzte. Dann hörte ich eine Stimme zu mir sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du her? Worauf die Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst, Jesus von Nazareth. Paulus ist gleich in die Stadt geführt, in Damaskus. Und Hananias kommt zu ihm. Gott spricht zu Hananias und sagt, geh zu diesem Mann Saul. Oh, hallo, Gott, ich kenne ihn, ich habe von ihm gehört, geh ruhig. Und Hananias hat Gott gefolgt. Also, was zögerst du noch? Sagt Gott zu Hananias. Sagt Hananias zu Saul. Sorry. Steh auf und lass dich taufen. Rufe dabei im Gebet den Namen Jesu an. Dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden. Später, als ich wieder in Jerusalem war und im Tempel betete, hatte ich eine Vision. Ich sah Jesus. Und er sagte zu mir, verlass Jerusalem so schnell du kannst, lass dich durch nichts aufhalten. Denn die Menschen hier werden nicht annehmen, was du ihnen als mein Zeuge über mich berichtet. Aber Herr, wandte ich ein, gerade sie müssen mir doch Glauben schenken. Sie wissen ja, dass ich von einer Synagoge zu anderen ging, in die an dich glauben. Gefangen nehmen und auspeitschen zu lassen. Und sie wissen auch, dass ich damals dein Zeuge, Stephanus, sein Leben ließ, voll und ganz mit seiner Hinrichtung einverstanden war. Ich stand nicht nur dabei, sondern bewachte die Kleider, die seine Gegner abgelegt hatten, um ihn zu steinigen. Aber Jesus erwiderte, mach dich auf den Weg. Ich werde dich zu anderen Völkern in weit entfernten Ländern senden. Bis zu diesen Worten, es ging gut, bis zu diesen Worten, hatten die Menge ruhig zugehört. Doch jetzt brach ein Tumult los. Weg mit ihm, schrien die Leute. Bring ihn um. So eine darf auf keinen Fall am Leben bleiben. Sie toben, zerrissen vor Empörung, ihre Kleider schleuderten und starben in die Luft. Die Situation wurde so bedrohlich, dass der Kommandant Paulus ins Innere des Kaserne bringen ließ. Daraufhin befahl er, ihn auszupeitschen und ihn dabei zu verhören, denn er wollte herausfinden, weshalb die Menge ihn so hasserfüllt niedergeschrien hatte. Falls du denkst jetzt, dass Paulus in irgendeiner Situation hilflos war, nein, war er nie. Paulus war bereits für die Geiselung festgebunden. Weiß nicht wie. Arme gestreckt, vielleicht Beine gestreckt, festgekettet. Da sagte er zu dem Offizier, der die Aufsicht führte, ist es bei euch erlaubt, einen römischen Bürger auszupeitschen, noch dazu ohne ordentliches Gerichtsverfahren. Als der Offizier das hörte, ging er zum Kommandanten, um ihm Meldung zu erstatten. Weißt du, was du da tust? Der Mann hat das römische Bürgerrecht. Und jetzt kommt der Kommandant persönlich zu Paulus. Stimmt das, dass du römischer Bürger bist, fragte er ihn. Ja, erwiderte Paulus, das stimmt. Mich hat es eine Menge Geld gekostet, der römische Kommandant sagte, das Bürgerrecht zu erwerben. Und ich besitze es seit meiner Geburt, sagte Paulus. Oh. Daraufhin gaben ihn die Soldaten, die ihn verhören sollten, sofort frei. Und der Kommandant bekam es mit der Angst zu tun, weil er begriff, was er getan hatte. Er hatte einen römischen Bürger fesseln lassen. Letzte Woche haben wir einige Stellen angeschaut von Paulus, um zu verstehen, wie schafft er das? Wie schafft er das, so eine heftige Auseinandersetzung, das er schon gehabt hat, auszuhalten? Wie konnte er das tun? Was hat ihm geholfen? Heute schauen wir ein paar andere Bibelstellen an, die uns noch was erklären, was dahinter steckt. Lange bevor Jesus auf der Bildfläche erschien, können wir Gottes Weisheit darüber lesen, wie wir den Stürmen des Lebens standhalten können, wie wir die Hoffnung bewahren können, selbst wenn die Dinge, wenn das Leben furchtbar schief läuft. In den Sprichwörtern lesen wir Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Andere Übersetzungen: Achtet auf deine Gedanken und Gefühle. Sie beeinflussen dein ganzes Leben. Was tun wir? Oft versuchen wir, die Dinge oder uns selbst zu ändern durch reine Willenskraft. Ich kann das, ich schaffe das. Das verursacht noch mehr Stress und unnötige Energieverlust. Und oft, nicht immer, aber oft brechen wir dann den Versuch ab und kehren wir zurück zu den alten Gewohnheiten. Gott kennt einen besseren Weg. Er sagt, verändere deine Autopilot. Das kennt ihr, dieser Autopilot, oder? Flugzeug fliegt ohne Pilot für eine Weile. Ändere euch eure Denkweise. Das nenne ich heute unser Autopilot. Und ich denke, Paulus hat diesen Prozess angefangen, als er von Jesus auf dem Weg nach Damaskus konfrontiert war. Letzte Woche habe ich Römer 6 gelesen, wo Paulus über die Taufe redet, spricht, schreibt, um einen Punkt zu machen. In Vers 4 sagte er, dass wir durch die Taufe mit Christus gestorben und mit ihm begraben. Und weil Jesus durch die Macht des Vaters auferstanden ist, ist unser Leben neu geworden. Wir können jetzt ein neues Leben führen. Und das neue Leben beinhaltet eine neue Denkweise. Auch stark finde ich das Bild, was Paulus in Epheser 4 für uns malt. Er schreibt natürlich an eine Gemeinde oder Gemeinden, oft wurde durch viele Gemeinden gegangen, diese Briefe, aber hauptsächlich an die Gemeinde in Ephesus, weil es dort Probleme gab und er versucht ihnen zu helfen durch dieses Problem, dass es nicht die Gemeinschaft zerstört. Es war schon eine Störung. Er gibt ihnen gute praktische Anweisungen. Epheser 4, Abvers 22. Deshalb sollt ihr euer altes Wesen, eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir aufeinander angewiesen sind. Das heißt Gemeinschaft miteinander. sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Und lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Sehr praktische Worte von Paulus. Keine schlechten Worte soll über eure Lippen kommen. Und ich, meiner Meinung nach, denkt hauptsächlich an die Gemeinschaft, an die Gemeinde. Was baut diese Gemeinde auf? Was gibt ihnen die Kraft, weiterzumachen, nach vorne zu schauen auf Jesus? Wenn wir einander zusammenziehen, einander helfen. Weg mit der Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung. Er spricht diese Gemeinde an. Offensichtlich gab es große Probleme in der Gemeinde. Noch ein Lieblingsstelle für mich in diesem Zusammenhang. Römer 12. Paulus sagt jetzt den Römern: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Hat gerade im 11. Kapitel eindrucksvoll geschildert, wie groß dieses Erbarmen von Gott ist, wie es aussieht, wie sein Erbarmen uns erfüllt, uns hilft, uns Kraft schenkt. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Nicht das hier, was wir heute machen. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neuen Menschen verwandeln. Neues Leben, Übersetzung. Gestaltet euch das stattdessen um. Umgestalten lassen. Indem ihr ein neues Denken beginnt. Das Buch Übersetzung. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist. Elberfelder. Erneuerung eures Sinnes. Wie machst du das? Überleg mal, wie hast du bis jetzt diese Aufforderung von Paulus, von Gott, von dem Heiligen Geist geschafft. Eine neue Denkweise, Erneuerung deines Sinnes. Alles klingt vielversprechend, aber wie macht man das? Schauen wir wieder auf Paulus. Was hat er in unserer Geschichte heute getan? Er hat seine Vergangenheit nicht vergessen. Er hat es benutzt zur Ehre Gottes. Einmal saß ich mit einem Mann in der Beratung, als wir noch in Texas gewohnt haben. Und er hat ziemlich gleich am Anfang gesagt: Ich bereue nichts, was ich getan habe. Und er hat Probleme gehabt. Deswegen war er bei mir. Er kämpfte mit einigen Sachen. Aber er sagte, jetzt mag ich mich, wie ich bin. Und was ich alles erlebt habe, hat mich zu diesem Punkt geführt. Ich konnte, ja, okay, das sagen. Als Christ, aber ich war nicht da als Christ. Ich war Danke. Es war kein sehr sorgliches Gespräch. Es war ein staatliche Beratungsstelle. Ja. Aber als Christ hätte ich sagen wollen: Erkennst du, dass du ein Sünder bist? Egal wie du über dich denkst jetzt, dass du ohne Jesus Christus verloren bist. Paulus hat das erkannt in seiner Vergangenheit. Naja, er hat ein ziemlich starkes Erlebnis. Er hat Jesus gehört, teilweise gesehen, zumindest das Licht. Nicht alle werden von Jesus begrüßt in dieser Art und Weise, um eine Wende in unserem Leben zu machen. Lerne von deiner Vergangenheit und geht vorwärts mit Gott. Erkenne, dass du Jesus brauchst, weil du ein Sünder bist, ein sündiger Mensch bist. Geh vorwärts mit seinem Plan für dein Leben. Paulus kannte sehr wohl, dass Gott durch ihn und in ihm wirkt. Und er vertraute seinem Vater voll und ganz. Eine Frage, die wir heute überlegen, ist: Wie kannst du diesen barmherzigen Gott besser kennenlernen? Oder anfangen kennenzulernen? Er schreibt, ich habe vergessen, dass ich das hatte, das Ende vom Kapitel 11, bevor Paulus diese schönen Worte im 12. Kapitel 1 und 2, was wir gerade gelesen haben, losschießt. Guck mal, was er über Gott sagt. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum. Wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten musste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Wer ist dein Gott? Ist er so ähnlich beschrieben in deinem Kopf, wie Paulus hier Gott beschreibt? Wer bist du im Vergleich zu Gott? Es gibt verschiedene Namen, Ausdrücke, die wir benutzen können. Sein Kind? Zweitens, betrachte deine Vergangenheit im Licht von Gottes Geschichte. Bloß nicht da aufhören. Paulus hat das nicht gemacht. Meine Geschichte ist meine Geschichte. Wie ist deine Geschichte eingewebt in Gottes Geschichte? Galater 2,8. Denn derselbe Gott, der durch Petrus gewirkt und ihn als Apostel für die Beschnittenen bestätigt hat, hat auch durch mich gewirkt, hat mich als Apostel für die Nichtjuden bestätigt. Er hat erkannt, sehr wohl, Petrus hat Gott geschickt zu den Juden. Mich als Paulus, er schickt mich zu den Nichtjuden. Wie kann Gott deine Vergangenheit nutzen? Alles, was du erlebt hast in deinem Leben, um in seinem Reich Frucht zu bringen. Ich glaube, dass diese Stelle lesen wir gleich. Ja, am Ende. Was für Frucht kannst du in Gottes Reich bringen? Drittens, entdecke, welchen Platz Jesus in deine Geschichte einnimmt. Wie geht es jetzt vorwärts mit Gott? Wenn wir Jesus nicht in die Geschichte Gottes einbeziehen, wenn wir ihn auslassen, dann verpassen wir das größte Crescendo Gottes. Paulus hat es so gesagt. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Um zu werden wie Jesus, müssen wir mit Gott arbeiten, unsere Denkweise anzueignen. In Gottes Wort lesen wir, dass man die Denkweise Jesus sich zu eigen machen kann. Diese geistige Veränderung kann man Buße nennen. Wie man anfangen kann, wie man weitermachen kann. Im Griechischen bedeutet das wörtlich die Gedanken und Richtung verändern. Das ist nicht nur eine einmalige Sache. Das passiert bei mir oft. Zu erkennen, dass ich was Falsches gesagt, gedacht, getan habe. Und dann sagen wir, nein Gott, das will ich nicht. Ich ändere meine Richtung. Ich ändere meine Gedanken. Gib mir die Kraft dazu. Wieder in Epheser. Paulus beschreibt es sehr gut. Denn früher wart ihr ganz von der Dunkelheit, beherrscht. Oh, ich bin so froh, dass er keinen Punkt da gesetzt hat. Aber jetzt seid ihr durch eure enge Verbindung mit Jesus selbst zum Licht geworden. Wow. Führt also euer Leben als Kinder des Lichts. Das Ergebnis, die Frucht, die aus einem Leben im Licht entsteht, ist jede Art von Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Hast du eine Verbindung mit Jesus Christus? Wie sieht es aus? Bist du oft mit ihm im Gespräch? Lernst du von ihm? Wie passiert das? Und Paulus beschreibt diese Frucht, was kommt, wenn wir das tun. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit. Ah, wie oft brauchen wir das? Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Lass uns beten. Herr, vielleicht ist es zu viel heute, was wir alles gelesen, angesehen haben von Paulus. Herr, ich bin aber so froh, dass wir dein Wort haben, dein lebendiges Wort, der in uns wohnt, der für uns gestorben, auferstanden ist und der uns nach vorne, vorwärts führt. Zeige uns, Herr, wie wir Jesus ähnlicher werden können. Hilf uns, unsere Gedanken, unsere Gefühle so gut zu kennen, dass wir dir eine Ehre sein können. Dass wir zu deiner Ehre leben. Aber Vater, vergib uns, da wir nicht vollkommen sind und sicherlich immer wieder Fehler machen werden. Danke, dass wir durch deinen Namen gerettet sind und darauf vertrauen können. Und danke, dass wir immer wieder zu dir kommen. Segnet uns, Herr, gib uns deine Kraft für diese Woche. In Jesu Namen beten wir. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ich habe ein paar Fragen, die ich schon erwähnt habe. Wissen, wie es die Frauen geht. Hinten. Teilen wir uns auf in zwei Gruppen heute. Eine deutsche Gruppe, eine ukrainische Gruppe. Tauschen wir ein bisschen aus. Wie hast du angefangen, diesen Gott kennenzulernen? Vielleicht ist das kurz berichten, nicht lang, keine langen Berichte. Kurz sagen, wie hast du Jesus kennengelernt? Und wie lernst du ihn weiter kennen in deinem Leben? Vielleicht ist das mehr für diese Woche Nummer zwei zu überlegen. Wie kann Gott deine Vergangenheit nutzen, um seinem Reich Frucht zu bringen? Oder wenn du ein Beispiel hast, heute kannst du auch erwähnen. Und wie ist Jesus Christus ein Teil deiner Geschichte? Wie hast du Jesus, Gottes Geschichte in deine Geschichte eingewoben, zusammengenäht? Okay, teilen wir uns auf. Nicht zu lange. Die Frauen freuen sich, wenn wir nicht zu lange machen. Hinten, die Frauen hinten. Die Kinderstundeleiter.